Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Guten Tag,
liebe Freunde und Freundinnen. Ich übe schon mal, weil ich morgen Richtung Holland, Niederlande aufbrechen werde. Und man muss sich ja anpassen.
Kannst du denn noch mehr Niederländisch?
Ja. Frikandel. Ruder.
Was heißt nochmal Ficken in der Küche?
Nöken in der Küche?
Ja.
Sowas zum Beispiel. Wobei ich gar nicht, ich habe Ruder jetzt einfach mal so gesagt, weil Rudertag, dann heißt Gouda wahrscheinlich auch Ruder.
Tour?
Hüren?
Hüren oder auch Schandemarken.
Ja, das haben wir uns, glaube ich, nur so ein bisschen ausgedacht.
Nee, das steht da im Duden. Ich glaube, das ist einfach nur was niemand mehr benutzt.
Ja, na gut.
Also nicht im Duden, sondern den Duden.
Duden.
Ich finde es enttäuschend, dass man so gar nicht, also ich zumindest, so gar nicht wieder den spreche, oder?
Ja, die können ja Deutsch.
Findest du nicht? Also ich fand das immer richtig peinlich, schon als Kind im Skiurlaub, dass die niederländischen Kinder einen mit einem Deutsch reden konnten, oder zumindest so ein bisschen, und man selber so, ich kann doch nicht mal Hallo sagen.
Ja, das sind ja auch nur 2 Millionen.
Ja, und wie viele Norddeutsche gibt's?
15 Millionen.
Als ob.
Wir haben mehr als 80 Millionen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner die Holländer haben.
Schleswig-Holstein nur 3 Leute.
Weiß ich gar nicht, ob so wenig sind.
Wie gut ist dein Platt?
Was?
Non-existent. Okay, deine Eltern sind doch Süddeutsche.
Guck mal, die haben 18 Millionen Einwohner.
Niederländer?
Ja.
Ja, und?
Wir sind mehr als 4-mal so viele. Dann müssen die wohl unsere Sprache lernen, ist ja klar.
Okay, sprichst du Chinesisch? Oder Indisch? Oder Russisch?
Nee, die sind zu weit weg. Weißt du, es geht ja um die direkten Nachbarn. Und da ist das Land mit den mehr Einwohnern, hat den größten Einfluss.
Okay, wie gut ist dein Französisch?
Excellent. Und außerdem von den Franzosen sind wir auch 20 Millionen mehr.
Ja. Sag mal was auf Französisch.
Bonjour.
Je m'appelle Vanessa.
Siehst du?
So. Je suis d'Hambourg. Parmi la facture.
Guck mal, die Franzosen haben.
Ich kenne nur die 3 Sätze, die Franzosen haben 70 Millionen. Wie?
Die Franzosen haben 70 Millionen.
Eine von 80 Millionen.
Von wem ist das? Von einem von den Jungs, ne? Man weiß es nicht genau.
Einer von
denen. Erding, Forster, Clouseau.
Der Forster hat Kling, Klang, Klang. Wie hieß das denn nochmal?
Liebe, Lachen, Kupon, Tanzen, Kupon. Welt. Was?
Nee, das ist hier. Also, das ist die Verarsche von Schweighöfer. Und Obensko. Ist ja auch same.
Stimmt.
Mensch, wir kriegen jetzt Ärger für die ersten 3 Minuten des Podcasts.
Von wem? Von den Holländern?
Entweder von denen.
Komm. Sind ja nur 20 Millionen. Wir sind viel mehr.
Warte, fahren die Deutschen in die Niederlande, um was zu klauen oder andersrum? Diese komische Geschichte mit den Autos.
Den Leasing klauen?
Nee, mit den Geldautomaten, wo die damit so ultra teuren Autos fahren?
Ja,
das sind die Deutschen oder die Niederländer?
Ja, er ist Sex Impossible, ich liebe dich, Deutschland, ist auch ein Song. Sehr kann ich empfehlen.
Ja, aber sind das die Niederländer oder
das sind das die Deutschen? Das sind niederländische Banden, die nach Deutschland reinfahren. Und dann mit Gas Geldautomaten sprengen. Und dann mit ihren Audi R6 zurückfetzen über die Autobahn.
Was bringt das, wieder zurückzufahren? Einfach, dass man weit weg vom Tatort kommt, oder wie?
Die wohnen halt in Holland.
Ja, aber ich meine, warum machen sie es dann in Deutschland?
Weil in Deutschland die Geldautomaten zu sprengen sind.
Ah, und in den Niederlanden nicht?
Ich nehme an, die haben andere Geldautomaten. Das wird schon einen Grund geben.
Okay, aber du fährst nicht in die Niederlande, um was zu sprengen.
Nee, weil deren Geldautomaten besser gesichert sind. Und Deutschland ist, Deutschland, wir vertrauen denen da oben nicht. Mhm. Und deswegen ist in Deutschland ein Cashland. Hier ist die höhere Nachfrage nach Bargeld als in Niederlanden.
Da kann man keinen sicheren Geldautomaten bauen, nur wenn man mehr
Naja, wenn mehr gebraucht wird, dann ist ja auch mehr in den Automaten drin als in Holland.
Ach so, und du meinst, es lohnt sich einfach mehr.
Richtig.
Oder eben hast du was anderes gesagt.
Eben, was habe ich gesagt?
Dass die schlechter gesichert sind.
Ja, das auch.
Es ergibt ja gar keinen Sinn, mehr Geld zu haben und schlechter zu sichern.
Ich bin ja auch kein Geldautomatenbetreiber, jetzt greif mich nicht so an. Ich erzähle nur die Geschichte, warum die Jungs aus Holland kommen mit den Autos und Geldautomaten.
Und wie geht der Song?
Soll ich anmachen?
Nee, soll
ich
singen.
Ich kann nur die eine Line.
Okay.
Ja. Ich liebe dich, Deutschland. Das ist die Hook. So. Der sagt das dann lustig auf Holländisch. In so einem deutschen Rap, in so einem holländischen Rap kommt dann so, ich liebe dich, Deutschland. Hm. Und dann auch Autobahnen sagen die und so. Ein paar Wörter kennt man dann halt.
So. So bei den Amerikanern.
Die.
Die sagen auch Autobahn.
Die, wieso?
Verstehe ich weiß nicht. Ich ehrlich gesagt nicht.
Die sagen auch nur Kindergarten.
Und Autobahn.
Noch nie gehört. Aber auch noch nie
ja, weil Autobahn was anderes ist, ein Highway ist.
Hä?
Ja, das ist doch auch so das deutsche, der deutsche Mythos Autobahn. Und die unterscheiden eine Autobahn und ich glaube, darunter stehen die eine nicht geschwindigkeitsregulierte Strecke. Aber
das haben die ja gar nicht.
Richtig, aber deswegen sagen sie trotzdem Autobahn zu Deutsch. Sie sagen nicht German Highway, sie sagen Autobahn.
Sie sind ja, ach so, ja, weil Autobahn ein Begriff ist.
Ja.
Ja, okay.
Ist ja auch egal.
Ja, fand ich jetzt ich nicht so spannend. Ich habe jetzt aber
trotzdem
leid.
Ja schon zum dritten Mal gefragt, was du eigentlich in Holland machst.
In Holland sind wir auf geheimer Mission.
Ist ja da nicht mehr geheim, wenn der Podcast rauskommt.
Nee, aber wir feiern Junggesellenabschied von Fabio.
Mhm. Na sowas.
Und der darf in Amsterdam sein JGA feiern mit uns.
Und was habt ihr vor?
Die Klassiker. Heineken-Tour.
Saufen und Frauen angrabbeln? Und dann allen erzählen, dass man das bloß nicht erzählt, ist zu Hause?
Hm. Weiß jetzt nicht, wovon du da sprichst. Auf meinem JGA gab es das nicht. Bei meinem JGA wurde gewandert, Bier getrunken, Händel gegessen und wir haben irgendwie Fußball auch noch geguckt. Und waren im Stadion.
Ja.
Ja. Bei Fabio wird das ähnlich.
Nur mit mehr flüssigem Gold, aka Bier.
Weiß ich nicht, ob es mehr wird, weil das im Tegernseer Brauhaus, kleine unbezahlte Werbung an der Stelle, war das flüssige Gold nämlich extrem günstig und hat ein halber Liter Bier irgendwie 2 Euro gekostet.
Mm. Das kann an einem in Holland nicht passieren.
Das wird in Holland wahrscheinlich nicht passieren.
Da ist nichts extrem günstig.
Nee, deswegen müssen die ja auch nach Deutschland kommen und Geldautomaten sprengen.
Ach, die Armen.
Wer?
Die Sprenger.
Ja, die sind wirklich arm. Die kommen, das sind oft Jungs aus sozial schwachen Gegenden, die denen schnelles Geld versprochen wird und niedrige Strafen als junge Täter und dann riskieren die da zum Teil ihr Leben tatsächlich, weil das natürlich nicht immer gut geht, so eine Flucht mit einem hochmotorisierten Auto.
Hm. Ja. Würdest du auch gerne mal hochmotorisiert ganz schnell wegfahren?
Nee.
Ich finde Männer, die schnell Auto fahren, geben einen richtig harten Eck. Ich finde, Dollar kannst du nicht so zeigen, dass du so Selbstwertprobleme hast.
Okay. Ist jetzt ein bisschen generalisiert, oder nicht?
Ja, aber es ist Absicht.
Okay, dann.
Einfach.
Was soll ich dazu sagen?
Also wenn ich auf einem Date mit einem wäre und der fährt dann so 180 einfach so auf der Autobahn, dann wäre ich so, okay, danke, reicht mir.
Okay.
Also bin ich einfach raus. Dann
trennen wir uns jetzt wohl.
Naja. Ich meine halt so grundsätzlich 180, dass man...
Ja, niemand fährt grundsätzlich 180.
Doch, so Idioten, die halt immer schnell fahren wollen. Für die das so relevant ist, immer mindestens 10 km/h überm Speedlimit zu sein. Oder die dann am besten noch ihre Speeding-Tickets stolz posten.
Ja gut, das ist wirklich peinlich. Aber das ist auch nur eine ausgewählte Gruppe.
Es ist auch unnötig, immer so schnell zu fahren. Warum? Es ist unsicherer und schlechter für die Umwelt.
Ja, aber... Wenn die Autobahn frei ist?
Dann auch nicht, weil dann vielleicht kann man auch mal ein Hase drüber oder so.
Ja, das ist aber auch bei 120 egal. Und das ist dann auch
immer für die Umwelt schlecht.
Ja, aber nicht jeder, der mal 180 auf der Autobahn gefahren ist, ist ein Idiot.
Ich habe nicht gesagt mal, ich habe gesagt, die so immer zu schnell fahren, grundsätzlich.
Raser?
Ja.
Ja, okay, du hast das aber gerade an einem...
Raser klingt aber wie jemand, der 220 fährt. Ich finde das.
Nein, Raser sind auch Leute, die 70 in der 50er-Zone fahren oder 50 in der 30er-Zone.
Also ich habe dich auf jeden Fall schon oft angemotzt, wenn du zu schnell auf der Autobahn fährst.
Wenn du findest, dass ich zu schnell fahre, das ist ja was anderes.
Ich finde, alles über 150 ist unnötig.
Okay.
Und wie findest du das?
Ich sehe es anders.
Dann gibst du mir jetzt ein Ick. Was sind deine Icks an mir?
Wenn du so unnötig bist.
Wie denn? Männerhasserin?
Ja, so über den Kamm scheren. Und so dogmatisch, ab 150 ist es falsch. Ja, okay.
Na, aber warum
dann macht man das? Dann mach 130, weil das ergibt Sinn. Weil bis 130 bist du, ab 130 bist du immer mit Teilschuld.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, guck mal, du laberst hier.
Ich musste in der Fahrschule einfach raus. 200 fahren. Musstest du das auch?
Nein.
Auf der Autobahn. Meint er, also drück durch, drück durch, drück durch.
Ja, ist aber auch vernünftig, um es mal zu üben.
Polo 200 war schon Next Level Experience.
Polo fährt nicht 200.
Dann war es halt ein Golf, was weiß ich, sowas Kleines. Ich hatte jetzt kein SUV in der Fahrschule. Oder wie ich neulich gehört habe, irgendein Vater, der sagt, das heißt Suff, was ich übertrieben lustig finde.
Ja, das...
Aber auf Ernst.
Ja, auf Ernst ist das ist schon bodenlos.
Suff, also ich klinge... Also
eine Sufffahrt im Suff.
Ich habe gestern TikTok gesehen, wo Leute so ihre Initialen
ja, ich auch.
Gesagt haben ja. Und wie die dann heißen.
Ja, Anna hieß irgendwie Tim Meyer und sein Mittelname war... Es war auf Englisch und dann ja. War das irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas mit I und dann seine Initialen auch Tim. Das fand ich witzig.
Ach, wirklich?
Mhm.
Das ist lustig, ja. Jetzt funktioniert das auf Deutsch, auf Englisch viel besser, weil natürlich viel mehr drei Buchstabenwörter existieren.
Ja.
Und auf Deutsch, wenn mir gelangweilt, so das oder der oder die ist ja mega langweilig.
Heißt nicht Felix Lobrecht, heißt er nicht irgendwie mit Mittelname Matthias oder irgendwie so? Ja, dann ist dann ist FML, ist halt auch ziemlich witzig.
Ach so, naja.
Entschuldigung. Kannst du später lachen.
Ich bin irgendwie halt ein bisschen auf Krawall
gerutscht. Ja, ich merke schon. Ich werde hier schon angegiftet, weil ich mal Auto gefahren bin.
Ja, ich weiß
nicht. Du kriegst das nicht mal mit, wenn ich schnell fahre. Und wenn die Autobahn wenn die dreispurig ist und rechts kein Verkehr ist und ich dann kann man auch mal 160 fahren. Da spricht gar nichts gegen.
Ja, Mann, du hast doch verstanden, was ich meinte.
Nee.
Ich rede von Typen, die einfach immer zeigen wollen, dass sie ganz toll schnell Auto fahren können und auch so. Dann auffahren oder so, am besten noch jemanden weglicht hupen. Das ist doch klar, wenn da niemand ist, ja, meine Güte, fahr halt 180. Aber auch das finde ich irgendwie unnötig, weil das ist doch voll schlecht für die Umwelt. Und
Autofahren grundsätzlich schlecht für die Umwelt.
Du musst ja nicht dann noch schlechter machen, ohne Grund. Man kommt nicht schneller an davon, dass man so schnell fährt.
Das stimmt nicht ganz.
Doch.
Mm-mm.
Doch.
Nee, stimmt nicht ganz.
Die 5 Minuten, weißt du, davon kannst du dir dein verlorenes Leben nicht zurückkaufen.
Das ist richtig.
Wenn du erstmal einen Unfall gebaut hast.
Das ist richtig.
Und wir haben ja jetzt ganz viel Feuer und Flamme geguckt. Also Feuerwehr-Doku auf, was ist das, ARD, oder?
Mhm, vom WDR ist das.
Und erstmal muss ich sagen, habe ich jetzt viel weniger Angst vor Feuer, weil es brennt fast nie. Also viel seltener, als ich dachte.
Mhm.
Es ist wie Treibsand irgendwie. Ich finde, das ist so eine Kinderangst, dass es brennt.
Und aber es kann durchaus brennen.
Es kann durchaus brennen, aber in meiner Vorstellung brennt halt ständig und zwar so richtig so lichterloh, nicht wie beim Struwwelpeter, sondern die andere Geschichte da, wo die da alle verbrennen in dem Haus.
Ja, das ist doch in dem Buch.
Ist das Struwwelpeter, der verbrennt?
Nee.
Ja,
Struwwelpeter ist der, der sich nicht die Haare schneiden will.
Ja. Und
so wie ich, dass ich auch
Mädchen
nicht die,
verbrennt,
so wie oder? Ich, dass ich auch nicht die Haare schneiden darf.
Däumelinchen, die verbrennt.
Nein.
Der Wendy Daum.
Paulinchen,
die verbrennt. Mit den
Däumelinchen, das ist ein Daumenkind, der den Daumen abgeschnitten bekommt.
Ach, ist auch egal, auf jeden
Fall. Aber Paulinchen ist auch der Verein für Brandopferaufklärung oder Schutz oder irgendwie sowas, ja. Das ist die, kennst du nicht die Werbung von diesem dreibeinigen Grill, wo dann so eine brennende Hand kommt und das Kind greift?
Nein.
Auf Plakaten, noch nie gesehen? Naja, da wird halt davor gewarnt, Spiritus einzusetzen bei Gartengrill, weil das kann zu Stichflammen führen und dein Kind verbrennen. Mhm. Und dann ist halt dieses Bild relativ drastisch. Und das ist, glaube ich, von Paulinchen e.V. meinen, das heißt so.
Okay, that makes sense. Auf jeden Fall war das bisher für mich was so schon häufiger vorkommt, dass man einfach in so einem lichterloh brennenden Haus steht, aber ist nicht so. Und was ich auch dachte, was viel häufiger passiert, ist schwere Autounfälle. Aber jetzt in der Sendung ist das natürlich keine repräsentative Statistik oder irgendwas, weil die natürlich auch nicht alles zeigen, was sie da machen.
Na, aber die haben das schon gesagt,
aber
wie viele schwere Verkehrsunfälle die in dem Wachgebiet
hatten. Stimmt, also erstmal im Wachgebiet meinten, die hatten irgendwie 2 tödliche im Jahr oder so, was ich, also ist natürlich immer noch 2 zu viel, aber also fand ich nicht so viel. Und die in der Sendung gezeigt werden, die schlimmen, waren immer Leute, die basically auch selber schuld waren. Weil das halt dann so Straßenrennen war oder viel zu schnell in einer 50er-Zone mit 100 unterwegs oder so, die dann einfach so in stehenden LKW reingebrettert sind oder sowas. Und da denke ich mir...
Oder alkoholisiert.
Ja, und da war ich dann schon ein bisschen froh, weil ich dachte, okay, meine Angst, dass man einfach so mit 130 auf der Autobahn hops geht, ist nicht so Also schon begründet, aber nicht so doll, wie es, also es ist bei mir schon eine extrem präsente Angst. Also immer, wenn du irgendwo hinfährst, selbst wenn du zur Arbeit fährst, bin ich ja so, muss ich dir sagen, dass du ganz aufpassen sollst. Und es ist so ein richtiger, Zwang ist jetzt übertrieben, aber halt, also ich muss das schon sagen, ich kann dich da nicht aus dem Haus gehen lassen, ohne dir nochmal zu sagen, dass du vorsichtig fahren sollst. Und auch jetzt, dass ihr morgen nach Holland fahrt und du nicht der Fahrer bist, finde ich richtig furchtbar.
Ja,
Weil bei dir weiß ich dann, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du gut Auto fährst, dass du dich konzentrierst, dass du weißt, dass mir es wichtig ist, dass du aufpasst. Und ich meinte auch gestern Abend ja schon zu dir, dass du auf jeden Fall, wenn die anderen zu schnell fahren, der Fahrer, dass du auf jeden Fall sagen sollst, dass der das nicht machen soll und dass der sich bitte ordentlich auf der Mittelspur einreiht und nicht links rumbrettert.
Ja, auf der Mittelspur einreihen ist noch mein eigenes Thema.
Ja, halt, du weißt, was ich meine.
Rechtsvergebot.
Ja.
Das ist nämlich gefährlich. Mittelspurschleicher.
Er soll nicht schleichen, er soll ordentlich fahren.
Ja, natürlich. Aber das ist halt das Thema beim Autofahren, was ich das Schlimmste im Autofahren finde, ist, dass man ja selber alles richtig machen kann und trotzdem kannst du draufgehen. Das ist das Hauptproblem.
Aber trotzdem, je langsamer man ist und desto besser hat man natürlich einen Überblick über die Straße.
Je langsamer man ist, desto weniger kinetische Energie wirkt und der Unterhalt ist halb so schlimm.
Das auch. Und man hat halt viel mehr Möglichkeiten, noch zu reagieren oder was zu machen. Zum Beispiel, ich bin auch immer jemand, der seine Reifen nach rechts oder links stellt, wenn er am Ende von einem Stau steht. Du auch?
Ja, ich halte Abstand zum Vordermann auch noch.
Das mache ich auch. Aber falls ein LKW in mich reinrast, werde ich nicht unter den LKW vor mir gedrückt, sondern rechts und links dann vorbei.
Ja, weiß ich nicht.
Ist meine Vorstellung wenigstens.
Ja, deswegen einfach links einordnen, da sind keine LKW.
Ja, mache ich ja auch oft.
Und Rettungsgasse.
Rettungsgasse sowieso, ja.
Immer.
Ja, das checken die Leute, glaube ich, nicht, dass eine Rettungsgasse nicht gebildet wird, wenn es blinkt, also wenn da die Tütata kommt, sondern dass man die bildet, sobald der Verkehr nicht mehr fließt.
Ja, sobald ihr steht und ihr nicht ganz links oder ganz rechts seid.
Macht ihr was falsch?
Ja.
Ja.
Weil es kostet, also in der Notfallmedizin ist jede Sekunde und dann jede Minute unfassbar kostbar, um die Überlebenschancen der Opfer zu erhöhen. Und ihr wollt nicht in einer Situation sein, wo ihr auf die Rettungskräfte wartet und die kommen nicht durch, weil sie im Stau feststecken.
Ja.
So, und das hatten wir da
weil
auch.
Weil jemand 180 gefahren ist. So nämlich. Ich bin ein Hater.
Ja, zum Beispiel Volvo hat ja auch alle neuen Autos auf 180 begrenzt. Die können nicht schneller als 180 fahren.
Die verstehen mich.
Ja, weil Volvo hat ja sich auch vorgenommen, dass es keinen einzigen Verkehrstoten mehr in deren Autos gibt.
Finde ich gut. Das ist doch mal eine sinnvolle Vorname. Wie heißt das? Hä? Sinnvolle Vorsatz.
Maßnahme.
Vorsatz.
Wollte ich sagen. Vorsatz ist, klingt irgendwie wieder vor Gericht.
Hä? Vorsatz? Neujahrsvorsatz ist ein Vorsatz.
Ja. Ja, oder mit Vorsatz gehandelt.
Heißt das so?
Mhm.
Mann, ich habe gerade so, kennst du das, wenn man Wörter zu oft sagt und dann weiß man nicht mehr, was die bedeuten? Hatte ich mal mit Hecke, aber richtig schlimm über Wochen und Monate. Ich habe so oft Hecke gesagt oder gedacht. Und dann war das so Hecke, ja. Hecke, Hecke. Und dann war das so in meinem Kopf so richtig. Dann
da hast du richtig was ausgeheckt.
Ja, habe ich gehäcklert. Okay. Kommen wir zu den.
Willst du erzählen, wie deine Woche war oder gar nicht?
Meine Woche war scheiße. Ein mir nahestehender Angehörige halt nahestehende Angehörigkeitssachen gemacht. Nicht du. Bist du überhaupt mein Angehöriger? Ja, oder?
Ersten Grades.
Nee.
Doch.
Heißt das so?
Ich glaube, ja. Oder? Wir sind ja nicht, ich bin nicht verwandt ersten Grades.
Ich weiß, aber...
Ja.
Naja, ist ja auch egal. Du gehörst mir an. Du gehörst mir ohne an.
Und dann haben wir ja noch unsere
Sorgevollmachten.
Vollmachten. Sowieso.
Sowieso, sehr wichtig. Auch gerade wieder in Gesprächen mit Freunden festgestellt, dass wir die Einzigen sind, die sowas haben.
Ja, wenn ihr in Langzeitbeziehungen seid... Sprecht mal miteinander und geht mal das Szenario durch, dass einer von euch beiden an einer Maschine hängt, die euch am Leben hält. Wer soll entscheiden, ob die Maschine weiter anbleibt?
Und wie soll entschieden werden?
Und wie soll entschieden werden?
Richtig.
Weil wenn ihr das nicht macht, dann ist euer Partner, mit dem ihr seit 8 Jahren zusammen seid, dem ihr euer Leben anvertrauen würdet, nicht derjenige, der darüber entscheidet. Sondern das sind dann eure Eltern. Vielleicht seid ihr mit denen verkracht. Und dann entscheiden die, ja, macht die scheiß Maschine aus. Oder, nee, lass die Maschine auf jeden Fall an, obwohl ihr ganz das gar nicht wolltet, sondern dass sie gesagt hat, nee, ich möchte nicht künstlich am Leben erhalten werden. Das kann auch am Ende zu richtig finanziellen Problemen führen, wenn dann für die Pflege aufgekommen werden muss, weil jemand hirntot ist, basically aber von Maschinen am Leben gehalten wird und dann in eine spezielle Pflegeeinrichtung muss und jemand nicht entscheidet, dass die Maschinen ausgestellt werden.
Mhm.
Also, das sind die unangenehmen Dinge, aber darüber sollte man sprechen. Genauso wie, wem gehört was, wenn wir uns trennen?
Auch das haben wir schon in unserer allerersten Wohnung gemacht, ne?
Auch wenn ihr nur zusammen seid, nicht verheiratet seid. Wenn ihr 10 Jahre zusammen seid und einen gemeinsamen Hausstand habt, wer kriegt das Sofa, wer kriegt den Fernseher, wer kriegt den Schrank und ist das Tafelsilber jetzt von der Oma A oder von der Oma B gewesen? Klärt sowas.
Okay, können wir jetzt, oder willst du noch was sagen? Wie war deine Woche? Auch nicht besser, oder? Weil meine Woche war schlecht und dann muss deine Woche auch schlecht gewesen sein.
Wieso? Ich will Fahrrad fahren, das war lustig.
Na, weil du emotional mit mir mitleidest.
Und ja, ich leide mit dir mit, aber...
Und weil ich nicht schlafen kann deswegen. Und deswegen haben wir diese Woche, sind wir keinen Abend vor 2:30 im Bett gewesen.
Ja, das war furchtbar, wirklich.
Gestern habe ich es versucht, aber hat nicht funktioniert. Gestern war ich noch länger wach als die anderen Tage. Aber dafür habe ich mir gestern Wolle bestellt, gestern Nacht. Weil ich will jetzt stricken lernen.
Du warst nämlich auf dem Häkeltreffen. Stricktreffen.
Strick und Häkeln.
Ja, aber du hast gestrickt.
Ja. Das war richtig toll. Das kann ich empfehlen. Macht mehr analoge Dinge. Geht mehr raus und macht sowas. Ich habe ja dieses Jahr neues Hobby angefangen. Nämlich, ich gehe jetzt ja mal donnerstags zum Gesangsunterricht.
Hast du ja auch morgen.
Jetzt war ich beim analogen Stricktreffen. Also obviously analog. Und dann gehen wir nächste Woche klettern. Also zwar nur 2 Tage, machen so einen Anfängerkurs. Aber auch neues Hobby. Ich bin richtig stolz auf mich. Habe alles ich angestoßen.
Das freut mich. Und ich gehe meinen Hobbys weiter nach, die ich habe. Weil mir die reichen, die ich habe.
Ja, aber das sind halt so Loner-Hobbys. Okay, du gehst manchmal mit deinem besten Freund, aber da lernt man ja auch keine neuen Leute kennen. Gestern, das war viel angenehm, weil um mich herum haben alle so über ihre Jobs geredet und so. Also ich konnte nicht mitreden, weil ich musste mich so krass aufs Stricken konzentrieren. Ich saß dann einfach nur daneben und habe zugehört. Aber die haben alle über ihre Jobs geredet und es waren halt so normale Jobs. Und es war voll healing.
Mhm.
Weil die waren dann so, ja, ich würde gern dahin, aber es geht nicht, weil mein Freund arbeitet in Harburg und so. Und dann war ich so, oh mein Gott, gar nicht jeder.
Nein, natürlich nicht.
Verdient 9 Millionen Euro und macht 25 Urlaube im Jahr.
Richtig. Deswegen weniger, das ist jetzt auch wahrscheinlich schlecht für dich, aber ich sag, wie es ist, weniger Influencer folgen, mehr echten Menschen folgen auf Instagram, gucken, was die machen, vergleichen mit dem, was ich mache und dann merken, ah ja, so ist ja das normale Leben.
Okay, aber jetzt kommen wir zu den News der Woche.
NDW, News der Woche.
Wir sind nämlich schon zeitlich fortgeschritten.
Zeitlich fortgeschritten. Das konnte ich ja gar nicht von meiner aufregenden Schneefahrradtour erzählen.
Und deswegen reden wir jetzt, die News der Woche sind eigentlich keine richtigen News, sondern einfach ein aktuelles Thema, weil es gerade in der Social-Media-Welt Thema ist, zumindest in meiner mini kleinen Bubble.
Bei mir ist es überhaupt nicht vorgekommen, deswegen
war es so überraschend auch kein Thema. Es war jetzt auch kein Aufreger. Für mich war es ein Aufreger, eben weil es kein Aufreger war. Nämlich ein deutscher Influencer, der in den USA lebt, hat ein Kind via Leihmutter bekommen. Und das wurde.
Du meinst, er hat sich ein Kind via Leihmutter gekauft?
Richtig. Und hat er dann natürlich gepostet und macht dazu jetzt auch richtig viel Content.
Mhm.
Und in den Kommentaren waren schon viele Leute, die das verurteilt haben und die gesagt haben, Leihmutterschaft ist unethisch und so weiter. Aber es waren auch sehr viele und auch zum Teil bekannte Leute, also berühmte Leute, die da drunter geschrieben haben, oh mein Gott, ich freue mich so für euch. Also die das so halt extrem positiv bewertet haben. Und da war ich schon etwas überrascht über den mangelnden Outcry gegenüber Leihmutterschaft. Und habe das auch so mal nebenbei in einem Reel erwähnt bei mir. Und daraufhin habe ich ziemlich viele Nachrichten bekommen von Frauen, also von Leuten aus meiner Community, die gefragt haben, ob ich das näher erläutern kann, weil die gar keine Ahnung von Leihmutterschaft haben oder gar keine Meinung anscheinend bisher dazu haben.
Ja, und grundsätzlich deswegen, ist ja Leihmutterschaft funktioniert so, dass man zu einer Agentur geht meistens und sagt, ich hätte gern ein Kind. Also man bestellt ein Kind. Ich hätte gern ein Kind. Eine Ware, ein Kind.
Man darf nur eins.
Warenposition 1, Kind.
Man darf nicht 2 Embryonen einpflanzen.
Okay, und dann?
Nicht Embryonen, sondern halt Zellen.
Und dann kann man sich, glaube ich, noch aussuchen, da muss man erstmal eine Eizelle besorgen und diese Eizelle befruchten lassen.
Wenn es ein homosexuelles, männliches Paar ist.
Ja, genau, aber wenn wir beide jetzt, dann müssten wir auch zur Leihmutterschaft.
Ich habe ja Eizellen.
Ja, genau, aber die müssen wir trotzdem besorgen. Die muss erstmal extrahiert werden. Die so, kommt ja nicht so einfach raus.
Ja.
Also erstmal ist ein Eingriff, oder nicht?
Ja.
So, dann muss die Eizelle befruchtet werden mit meinem Spermium. Und diese befruchtete Eizelle wird dann der Leihmutter eingesetzt.
Mhm.
Das muss ja auch erstmal funktionieren. Und aber egal, das ist ja erstmal der Weg.
Mhm.
Also entweder hat man eine Eizelle oder man muss sich die besorgen von irgendwem, von dem man sie haben will. Keine Ahnung, eine Bekannte, die eine spendet oder die Partnerin oder wer
es
auch immer.
Es gibt theoretisch umfasst Leihmutterschaft auch die einfach ein quasi wie Spender, Spermium, aber also dass schon die Leihmutter auch genetisch mit dem Kind verwandt ist.
Und die Eizelle spendet.
Und die Eizelle spendet, aber das ist schon eher selten. Also in den meisten Fällen, zumindest in den USA, ist eine Leihmutter jemand, der nicht biologisch mit dem Kind verwandt ist, sondern es nur austrägt. Und der Begriff auf Englisch ist gestational, glaube ich, ist das Wort, oder so ähnlich. Carrier. Also man spricht da nicht von Mutter oder Woman oder so, weil es ist ja auch nicht zwangsläufig eine Frau, sondern halt eine Frau, eine Person mit Uterus.
Ja, genau. Und dann braucht man eine Person mit Uterus, die bereit ist, das zu tun, für Geld.
Nicht necessarily für Geld. Also Leihmutterschaft kann ja auch...
Freiwillig?
Es ist eine Unterscheidung. Hä, ich hab doch mein Handy aus, wieso vibriert das? Es ist eine Unterscheidung zwischen Commercial Surrogacy und Non-Commercial Surrogacy. Und es gibt durchaus auch viele Fälle, das ist zum Beispiel in UK so, Commercial Surrogacy ist illegal, aber wenn das zum Beispiel eine Freundin von dir anbietet oder deine Mutter oder Partner, irgendwie so, also halt Leute, die dir nahestehen, das ist erlaubt.
Okay. Aber das ist die Ausnahme.
Was heißt das?
Das ist ja nicht so häufig der Fall.
Ich weiß nicht, wie das statistisch verteilt ist, aber das, was natürlich in den meisten ethischen Diskussionen stattfindet und was jetzt auch auf jeden Fall bei diesem Influencer so war, dass es ein Commercial Surrogacy war. Also in den USA ist Commercial Surrogacy ja erlaubt.
Genau, und dann werden diese Frauen da oder Personen mit Uterus bezahlt,
ja,
das Kind auszutragen.
Ja.
Das ist Leihmutterschaft.
Mhm.
Ja, das kann man aus vielen Perspektiven kritisieren. Zum einen, jemand, der das macht, das Kind austrägt, der trägt das Risiko dieser Schwangerschaft.
Mhm.
Und der trägt auch das Risiko, das Kind eventuell nicht abgenommen wird von der bezahlenden Person.
Ja.
Das heißt, wenn das Kind während der Geburt einen Schaden nimmt, weil das kann passieren, Sauerstoffmangelversorgung, und das Kind dann eine Behinderung davon trägt, kann es sein, dass der Auftraggeber, die Auftraggebenden das Kind nicht abnehmen. Und dann bleibt die Leihmutter auf diesem Kind sozusagen sitzen.
Ja, das war vor allem, also Indien und Thailand sind sehr beliebte Leihmutterschaftsländer. Und da gab es vor ein paar Jahren auch mal dann so einen wirklich großen Skandal sozusagen, weil viele Kinder gefunden wurden sozusagen, die aus diesem Raster rausgefallen sind, also die dann von niemandem aufgenommen wurden und dann quasi einfach irgendwo gelandet sind, also
ausgesetzt
oder in irgendwelchen Kinderheimen, aber das war dann ja auch schon der gute Ausgang sozusagen. Woraufhin dann das Thema nochmal so ein bisschen kritischen Aufschwung bekommen hat. Als es losging mit Leihmutterschaft gab es noch so ein paar, und gibt es auch immer noch, so ein paar liberal-feministische Stimmen, die das als so eine Art Selbstermächtigung betrachtet haben. Also, dass Frauen jetzt quasi
Mutter werden können ohne das Risiko.
Erstmal das, also dass die das machen und quasi darüber entscheiden können, aber auch, dass die Surrogates selber, also die Leihmütter, quasi die Ausbeutung ihres Körpers wenigstens so ein bisschen in der eigenen Hand haben, sozusagen. Das war so das Argument.
Ist ja auch fraglich.
Und das Argument zum Beispiel von dem Creator, wieso das ethisch bei ihm war, dass die eine Leihmutter haben, die frei von finanziellen Zwängen ist. Weil natürlich ist die Hauptdiskussion oder der Hauptkritikpunkt immer, dass die Frauen, die das für Geld machen, das natürlich nur machen, weil sie das Geld nötig haben. Also wenn sie in finanziellen oder sozialen Zwängen stecken.
Ja.
Und da war jetzt halt die Behauptung, dass das bei denen nicht der Fall wäre, weil die hätten das halt ganz krass geprüft und die muss es auf gar keinen Fall für Geld machen.
Das ist die Frage, wie man sowas überprüft. Muss sie ihr Kontostand einreichen?
Ja, musste sie wahrscheinlich, aber das ist ja im Zweifel nicht hilfreich, weil du weißt ja nicht, welche finanziellen Lasten sie auch trägt, ob sie genau dann 80% wieder abdrücken muss an irgendwen anderen. Und man kann jetzt natürlich die ethische, also Ethik ist ja immer auch eine quasi Technikfrage, also unter welchen ethischen Punkten betrachtest du sowas? Und dann könnte man zum Beispiel so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Also ein Ansatz wäre zu sagen, okay, es ist ethisch, solange die Risiken und Vorteile quasi ungefähr gleichberechtigt sind zwischen beiden Parteien. Also die gebärende Person riskiert offensichtlich ihr Leben und bekommt aber halt sehr viel Geld und die Person, die das Kind bekommt, riskiert im Zweifel, keine Ahnung, Social Status oder sowas und muss Geld abgeben, aber muss nicht kein Kind austragen. Und dann ist zum Beispiel in diesem Ansatz, wäre dann nur Commercial Surrogacy quasi ethisch, weil der andere Ansatz, da hast du ja quasi gar nichts von, außer dass du jemandem was Gutes getan hast, aber du riskierst trotzdem Leib und Leben. Ich finde den Ansatz ein bisschen unsinnig, weil ich finde nicht, dass man Leben, Gesundheit oder den Prozess von Schwangerschaft und Geburt aufwiegen kann mit Geld. Also in ethischer Perspektive. Vielleicht können das individuell einzelne Menschen für sich so tun.
Finanziell entschädigen kann man es aber schon. Grundsätzlich. Schwangerschaft und Mutterschaft.
Ja, du kannst dafür sorgen, dass eine Mutter in einer jetzt normalen Beziehung nicht darunter, also noch zusätzlich Nachteile hat, aber du wiegst ja nicht das Risiko damit
auf. Nein, das geht nicht. Das Risiko musst du übernehmen.
Ja. Und also ich finde, Leihmutterschaft ist Menschenhandel und es ist auch in ganz vielen Fällen Menschenhandel, also auch offiziell sozusagen.
In Deutschland ist es ja komplett verboten.
In Deutschland ist es verboten und das fällt auch in den USA, wenn du zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass die Mutter unter, also die Leihmutter, dass sie doch unter, also gezwungen war, das zu tun, oder wenn der Vertrag nicht richtig aufgesetzt wurde, oder also tausend Möglichkeiten, dann ist es sofort ein Vergehen im Bereich Human Trafficking. Zum Glück. Aber das wird natürlich in den seltensten Fällen verfolgt, weil wer kann sich das leisten? Natürlich auch Leute, die sich auch einen Anwalt oder einfach, die Leihmutter hat ja keine Lobby, um dafür zu kämpfen. Und in dem Sinne ist Prostitution und Leihmutterschaft quasi so
ähnlich.
Two sides of the same coin, nämlich dass natürlich Leihmuttersein an sich auf jeden Fall nicht kriminalisiert sein darf, dass es eine massive Stärkung der Leihmutterschaftsrechte geben muss, eine bessere Lobbyarbeit, also nicht Lobbyarbeit, aber halt mehr Interessenvertretung. Es muss Geburtshäuser geben für Leihmutterschaft, die sicher sind, in denen die Frauen danach auch anständig versorgt werden. Es muss ein Sicherheitsnetz geben, wenn die Kinder nicht abgenommen werden, wenn, keine Ahnung, XYZ passiert. Das ist die eine Seite. Aber das soziale Stigma, Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen, sollte extrem hoch sein, meiner Meinung nach. Genauso wie man jemanden, der Prostitution in Anspruch nimmt, verurteilen sollte. Und zwar auch öffentlich und laut und deutlich. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach auch bei Pornografie. Und das... willst du noch was sagen? Ja. Sonst rede ich einfach unendlich weiter.
Ja, du hast ja wie ein Wasserfall keine Pause gelassen. Was ich auch spannend finde, ist, oder zu kritisieren, ist diese Fragmentierung der Mutterschaft. Weil wir teilen das ja auf in einmal die genetische Mutter, die Eizelle spendet, dann die biologische Mutter, die das Kind ausgetragen hat, und die soziale Mutter, die das Kind bestellt hat. Das heißt, wenn das Kind sich irgendwann mal fragt, wer bin ich eigentlich und wo komme ich her, ist das eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage. Weil was habe ich von meiner genetischen Mutter, ne, das spielt ja eine Rolle im späteren Leben, dann was habe ich für Einflüsse während der Schwangerschaft, also während meines Lebens innerhalb meiner Mutter quasi, der biologischen Mutter, erlebt. Das hat auch einen Einfluss. Und dann, wie bin ich aufgewachsen? Und das sind dann die sozialen Eltern oder die soziale Mutter. Und das dann aufzudröseln später wird schon schwierig. Das ist ja schon für adoptierte Kinder schwierig. Und jetzt haben wir ja noch eine dritte Komponente mit drin im Zweifel.
Ja, also zum Beispiel unter den Posts jetzt von dem Creator sind auch ganz viele, die halt sagen, okay, wie das ist fürs Kind schrecklich, weil es quasi ja der Mutter entrissen wird, weil du als Baby ja im Grunde nichts anderes kennst als Stimme und dann Geruch von der Person, die dich ausgetragen hat. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von Kinderpsychologie oder Entwicklungspsychologie oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie stark das Trauma ist sozusagen, wenn du aus dem Uterus rausschlüpfst, aus der Mutter.
Das ist schon und dann für jeden Kacke. Die fangen ja an, die sind ja vorher im warmen, engen Umfeld, kommen raus und es ist hell und es ist kalt. Ich weiß, aber wenn du danach dann nicht mit der Person
bonden kannst, die dich ausgetragen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also ich weiß es auch nicht 100%, aber ich meine, dass es so ist, dass durch schon die Stimme der Mutter einen beruhigenden Einfluss auf und auch der Geruch einen beruhigenden Einfluss auf das Kind hat, dass aber durchaus auch der Vater, wenn das der mit dem Kind gesprochen hat, zum Beispiel während der Schwangerschaft, und die Wärme vom Vater und die Stimme ihn auch, das Kind auch beruhigen können.
Also was es ja nicht gibt, ist ein Mutterinstinkt und so dieser Mythos, Mütter sind irgendwie wichtiger fürs Kind als Väter, außer fürs Ernähren. Aber nichtsdestotrotz...
Ja, aber auch die...
es ist natürlich wichtig.
Also, angerührte Milch ist ja immer noch, oder mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Also nicht mal dafür, theoretisch.
Ach so, ja. Aber... ja, wie auch immer. Auf jeden Fall von der Kinderperspektive kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber aus der Mutterschaftsperspektive, es ist natürlich immer eine massiv rassifizierte Diskussion. Also man kann nicht über Leihmutterschaft reden, ohne über Ausbeutung des globalen Südens zu sprechen. Wenn Leihmutterschaft ethisch wäre, warum kriegen dann nicht reiche weiße Frauen Kinder für schwarze Frauen, für arme schwarze Frauen? Wer wird Leihmutter, unter welchen Umständen, welche Babys sollen geboren werden, also...
Designer-Babys, meinst du?
Wieso ist es völlig legitim und gesellschaftlich anerkannt, in den USA Millionen oder Tausende von Euros in ein weißes, neues Kind zu investieren? Ja, meinetwegen ist es manchmal nicht weiß, aber so, das ist ja trotzdem die Gesellschaftsstruktur. Aber eine POC-Mutter mit 5 Kindern wird, also mit 5 leiblichen eigenen geborenen Kindern, wird abgewertet. Darüber wird sich lustig gemacht. Für die gibt es keinen Social Benefit, für die gibt es keine, also in den USA ja sowieso keine Schulessen, was weiß ich, 1000 Sachen, die Mutterschaft einfacher machen. Also weißt du, wessen Kinder sind gesellschaftlich gewollt und wessen nicht?
Da gibt es Leute mit starken Meinungen zu.
Dann zum Beispiel schwarze Frauen haben eine höhere Unfruchtbarkeit. Nicht, weil schwarze Personen per se unfruchtbar sind, sondern weil die medizinische Versorgung schlechter ist. Und, also weißt du, was ich meine? So, wessen Kinder sollen geboren werden? Und dazu kommt, also es fällt ja alles in so diese Richtung Reproductive Justice, Reproductive Rights, auch mit Abtreibung und so weiter und so fort. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch was sagen zu... Leihmutterschaft ist ja quasi nur eine Fortführung von der... von so Ammengeschichten, davon, dass man die unangenehmen Teile von Mutterschaft auslagert an ärmere Frauen. Dass man und diese ärmeren Frauen dann wiederum sich um ihre eigenen Kinder weniger gut kümmern können.
Ja.
Also, du kannst Leihmutterschaft nicht mit Sklaverei vergleichen, aber der Gedanke, dass du jemanden kaufen kannst, ist ja der gleiche. Und deswegen... Und das ist meiner Meinung nach auch eines der stärksten Argumente sowohl gegen Prostitution als auch gegen Leihmutterschaft. Selbst wenn dieses eine Commercial-Kind von einer Leihmutter geboren wurde, die das wirklich frei von finanziellen Zwängen macht und einfach nur, weil sie sich denkt, ach, mir ist mein Uterus egal, Hauptsache ich kriege ein bisschen Kohle. Du unterstützt die Idee, dass man eine Frau leihen kann, dass man einen Uterus kaufen kann. Du unterstützt die Idee von Menschenhandel, du unterstützt die Idee von Körpern als Ware, von Frauen als Ware. Auch wenn man das verharmlost oder wenn man das mega süß findet oder wenn man da so drüber hinweg sieht oder sowas. Und das ist meiner Meinung nach der größte Aspekt, der gegen Leihmutterschaft spricht.
Ja. Zum Glück ist in Deutschland verboten.
Ja, zum Glück.
Das ist sittenwidrig sogar.
In Italien ist noch verbotener. Da gibt es sogar Strafen darauf, wenn du ins Ausland fliegst. Die Ukraine zum Beispiel war ein großes Leihmutterschaftsland vor dem Krieg. Und dann wurde es zu unpraktisch für die weißen Leute. Weißt du, wer will schon da hinfahren und sich ein Kind aus dem Krieg abholen? Nervig.
Ja, aber außerdem wurden ja auch mehr als die Hälfte der Geburtsstationen von den russischen Kriegsverbrechern zerstört.
Ja, macht natürlich keinen Spaß mehr. Dann ist nicht mehr so fair und gleich und alle machen es freiwillig. Mhm. Dann sieht man, wen man da eigentlich ausbeutet. Und weswegen das keine gute Idee ist. Mal abgesehen davon, dass ein Kind kein Recht ist. Du hast kein Kind, du hast kein Recht auf Elternschaft, du hast kein Recht auf ein Kind. Das ist ja auch oft die Grundlage der Diskussion für Leihmutterschaft sozusagen. So, ja, aber die Leute können ja sonst kein biologisches Kind bekommen. Du hast kein Recht auf ein biologisches Kind. Das ist immer Glück und im Zweifel Geld, wenn wir jetzt über IVF und solche Sachen sprechen. Aber kein angeborenes Recht. Du darfst nicht jemand anderen ausbeuten, weil du glaubst, es steht dir zu, ein Kind zu haben, was dir gehört. Plus, die Idee von Kindern als Property liegt dem ja zugrunde. Also, wem gehört ein Kind? Gehören Kinder überhaupt irgendjemandem? Es gibt ein Buch, das heißt Full Surrogacy. Ich glaube, darüber habe ich im Podcast schon mal gesprochen. In dem quasi so eine Art Dystopie oder utopisch, eigentlich ist es eine Utopie, gesponnen wird von, also der rote Faden, der das durch dieses Buch führt, ist, sind Kinder sollten kein Besitz sein. Mhm. Und dass, wenn wir diese Idee auflösen, dass Kinder jemandem gehören, quasi jeder Leihmutter ist, weil du das Kind immer einfach nur austrägst, es dann aber nicht automatisch zu dir gehört, sondern immer Teil einer Gemeinschaft ist. Mhm. Aber was auch gemeinschaftlich erzogen und gemeinschaftlich aufgezogen und so weiter. Und damit wird ja klar, sozusagen, dass dem ja eben nicht so ist. Also dieser romantisierte Gedanke von Leihmutterschaft, jemand anders macht mir ein Kind, weil so via Village, bla bla bla, das stimmt ja nicht. Also du kümmerst dich ja dann nicht andersrum, auch um diese Person. Es ist ja kein Gemeinschaftsprojekt, sondern es ist Ausbeutung, es ist Kaufen.
Ja, also man kümmert sich ja dann, indem das die Leihmutter vielleicht noch gute Nachsorge bekommt und gute Versorgung während der Schwangerschaft, aber nach einem Jahr ist das ja auch dann spätestens wieder vorbei. Aber was mit homosexuellen Paaren?
Was ist mit denen?
Haben die kein Recht auf Kinder?
Niemand hat ein Recht auf Kinder.
Ja, aber wenn die Kinder möchten, ist es ja eine Möglichkeit, so eigene Kinder zu bekommen.
Aber nicht zur Expense, dafür jemand anderen auszubeuten.
Also das ist quasi dann deren Pech sozusagen. Weil sie halt, also kann ja niemand was dafür, dass sie homosexuell sind, aber dafür können sie dann halt auch keine biologischen Kinder haben.
So ist es, aber jemand, es gibt auch heterosexuelle Paare, die keine Kinder haben. Ja, genau. Und natürlich kannst du mit dir selber dann machen, was du willst. Mach 500 verschiedene Runden künstliche Befruchtung, aber du hast kein Recht, jemand anderen in Anspruch zu nehmen dafür. Du kannst dann auch nicht, du hast auch kein Recht auf ein adoptiertes Kind. Du kannst dich darauf bewerben und hast vielleicht Glück, dass du Anforderungen erfüllst und dass du der richtige Elternteil für ein Kind sein kannst, aber es steht dir ja nicht automatisch zu. Ja. Du kannst es nicht einfach kaufen. Du kannst nicht in den Laden gehen.
Das stimmt.
Und du kannst ja auch schon gar nicht die Liebe oder Familie kaufen.
Nee, das funktioniert nicht.
Also es geht einfach nicht. Und die, also so non-commercial Surrogacy, also was, wenn das jetzt eine Freundin macht oder so, das hat eine komplett andere Diskussion. Das ist meiner Meinung nach auch ein anderes, das ist ein bisschen doof auch, dass das unter einen Begriff fällt, weil dann, das sind ja andere also das sind ja ganz andere Diskussionen. Warum macht diese Person das? Das sind dann ja im Zweifel psychologische Faktoren. Dann ist die Frage, müsste so jemand sich erstmal einer psychologischen Testung unterziehen? Oder im Sinne von liberal-feministischer, oder ich weiß nicht, ob es liberal-feministisch ist, aber zumindest im Sinne von dem Gedanken, naja, eine Frau kann schon selber entscheiden, wem sie ihren Uterus anbieten möchte, sozusagen.
Ja.
Und da hat dann auch keiner was, also Frauen sind schon denkende Wesen.
Wirklich?
Die eine eigenständige, informierte Entscheidung darüber treffen können, von wem sie schwanger werden oder nicht. Und für wen sie schwanger werden.
Würdest du das machen für eine Freundin?
Nein, auf keinen Fall.
Ja, kann ja sein.
Niemals. Ich kann mir schon auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich das nicht dann auch als mein Kind empfinde. Also ich könnte niemals diese
Trennung
hinbekommen, zu sagen, okay, das gehört quasi gar nicht zu mir. Plus, dass ich es ja dann auch immer sehen würde. Also, was ich mir vorstellen, was ich jetzt nicht machen würde, was ich aber deutlich nachvollziehbarer finde, ist, zum Beispiel mit einem schwulen Paar ein Kind zu bekommen, ein gemeinsames Kind. Ich bin dann trotzdem die Mutter dieses Kindes und die anderen sind die Väter. Oder der eine ist ein Vater. Und wir machen daraus einfach eine nicht heteronormativ klassische Familienkonstellation.
Mhm.
Aber das nur auszutragen und abzugeben, ich finde, das hat immer was von Dienstleistung, auch wenn kein Geld fließt. Und ich weiß auch, ich glaube auch nicht, dass ich für meine Freunde jetzt necessarily mein, also das ist ja wie Organspende, also es ist ja auch illegal von jemand anderem einfach Organe zu kaufen. Und das machst du machst genau das Gleiche.
Aber wenn du eine Niere brauchst und meine passt?
Ja, aber du kannst sie auch nicht kaufen von jemandem.
Naja, das stimmt. Aber ich könnte sie dir geben.
Du könntest sie mir geben, ja. Aber dann auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel, dass du daran nicht abnippelst.
Ja, okay, das ist bei...
Es würde dir ja keiner eine Niere rausnehmen, wenn klar ist, dass du mit der zweiten nicht leben kannst.
Mhm. Mit einer nur.
Dann. Ja. Und...
Also, das kann man bei der Schwangerschaft nicht garantieren.
Richtig. Das sind da schon die Frage, wo sind da die ethischen, wo ziehst du da die Grenze?
Ja.
Na gut. Also es war gedacht heute, dass die News der Woche ein bisschen länger sind.
Mhm.
Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema der Woche und machen das ein bisschen flotter.
TDW, Thema der Woche.
Ja. Thema der Woche ist eine Frage oder wie gehe ich damit um aus unserer Hörerschaft. Und zwar wurde sich gewünscht oder als Denkanstoß reingegeben, was mache ich, wenn ich andere Erwartungen an bestimmte Umstände habe, wie mein Partner oder Partnerin.
Oder enge Freunde.
Aber das war jetzt auf eine Beziehung bezogen. Also das Beispiel war, dass der Hörerin, die geschrieben hatte, war es ganz wichtig, dass die Hochzeitstorte zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise hergestellt wird und aussieht und dass sie da hohe Anforderungen hat, weil ihr das total wichtig ist, auf ihrer Hochzeit eine schöne Torte zu haben. Und der Partner eben nicht. Der Partner hat dann gesagt, ja, das ist mir nicht so wichtig und die Frage, die dahinter steht, ist so, wer hat Recht? Hat sie Recht und der Partner muss sich anpassen oder hat der Partner Recht und man nimmt halt den Kuchen, den es halt gibt und fertig, sozusagen.
Mhm.
So, ein bisschen runtergebrochen.
Ich würde sagen, das ist ein richtig klassisches Streitthema in Beziehungen. Wahrscheinlich gerade in Hetero-Beziehungen.
Weil wir Männer wieder schuld sind, willst du schnell Auto fahren oder was?
Ihr seid an allem schuld.
Sowieso.
Aber, weil ich glaube, dass halt Männer halt so sozialisiert sind, dass sie so, also denen wird ja jegliche Art von Kreativität, Anspruch oder Ästhetik irgendwie aberzogen. Also egal, ob wir das jetzt auf die Wohnung beziehen, also so, wie viele Männer wohnen in wirklich grauenhaft eingerichteten Wohnungen, weil ja von vornherein Jungs irgendwie erzählt wird, ah ja, ist halt ein Junge, so wie richtet der schon sein Zimmer ein? Also die Sozialisation ist ja null darauf ausgerichtet. Also wer fragt schon einen Jungen? Also weißt du, was ich meine? Also wir werden einfach anders erzogen. So Mädels wird halt irgendwie nahegelegt, dass sie für Schönheit im Haus verantwortlich sind. Im Zweifel dadurch, dass sie es bei ihren Eltern beobachtet haben. Und
ja.
So, auch so, eine typische Junggesellenbude, das wird ja auch so gesellschaftlich so normalisiert. So, Digga, es ist nicht normal, auf einer Matratze auf dem Boden zu schlafen und seit 14 Jahren kein einziges Möbelstück zu kaufen.
Ist auch extrem ungesund. Matratze auf dem Boden ist ganz schlecht.
Ja, weil die dann schimmelt.
Mhm. Wenn man das macht, dann muss man die jeden Morgen aufstellen, ja, damit das auch rausdunsten kann.
Schimmelt eure Matratze von innen. Ekelhaft.
Ja, und der Boden auch.
Ja. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Dynamiken oft entstehen. Mhm. Oder weil halt, wenn es jetzt nicht um Wohnung geht, sondern um, ja zum Beispiel, da ging es ja auch so um das Thema Essen. Also gibt es immer schönes Frühstück zu Hause oder kann man einfach mal irgendwie was im Schrank finden oder so.
Mhm.
Das ist ja auch, wer ist verantwortlich für Versorgung, wer ist verantwortlich dafür, dass alle was zu essen haben, wer ist verantwortlich dafür, dass, wenn Gäste kommen, für genau alle Gäste immer das da ist, was sie gerne möchten, weil Frauen oder gelernt haben, emotionale Arbeit zu leisten.
Ja, nicht nur möchten, sondern auch das
vertragen.
Was sie vertragen.
Ja. Ne? Also mein Vater wusste garantiert null, was meine Freundin oder im Zweifel auch ich gerne esse oder was wir unbedingt bei einem leckeren Frühstück brauchen. Das hat meine Mutter gemacht. Also übernehme ich ja den Gedanken, wer sorgt für meine Freundin? Na, ich natürlich.
Okay. Welche Nüsse kann Fabio nicht essen?
Walnüsse und Haselnüsse. Nee, Haselnüsse.
Haselnüsse kann er essen?
Nein.
Nutella?
Nee, das ist ja, weil die gebacken sind.
Aha.
Ist ja auch egal.
Ich weiß nicht, ich verwechsel das immer.
Ja, ich auch.
Ist voll schwierig.
Aber, also weißt du, ich glaube, daher kommt diese Dynamik. Erstmal als Erklärung, das ändert jetzt nichts daran, wie man damit als Paar umgeht.
Ja, man ist halt geprägt durch die Familie, in der man aufgewachsen ist, wo man gesehen hat, dass meistens die Mütter sich um sowas gekümmert haben.
Ja, und halt auch Medien und so weiter. Und wie gehen wir damit, also wie ist es bei uns, wie gehen wir damit um?
Wir haben sowas gar nicht. Du hast dich mir angepasst und wir wurden jetzt in einer Bruchbude. So ist es. Nein, wir haben das Thema eigentlich exakt genauso. Und deswegen war ich so, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen kann. Weil Vanessa hat jetzt hier die Vorhänge hochgesetzt. Die Vorhangstange 5 cm höher. Ich gebe zu, es könnte mir nicht egaler sein. Ich finde, es sieht genauso aus wie vorher. Und das Problem ist jetzt, dass da drunter die Löcher mit den Dübeln noch sind, die ich jetzt zuspachteln muss und an die Wand streichen muss.
Du vor allem.
Ja, du kriegst die Dübel ja nicht raus.
Doch.
Hast du schon raus?
Nein, aber ich weiß, wie es geht. Ich muss nur noch machen.
Ja, okay. Aber bis dahin muss ich damit leben, dass sie da noch sind. Und du hast ja natürlich die Vorhänge davor gehängt, dass man das nicht mehr sieht. Das heißt, es wird jetzt noch ein paar Monate so bleiben. Das ist aber unser Thema, weil du sowas dann liegen lässt.
Das stimmt aber auch nicht. Also ich mache ja auch, also was, das ist ja nochmal eine andere Frage, verpflichtet man dann den anderen, das zu machen sozusagen? Also ja. Was ich durchaus oft beobachte, sind dann, also die Frau sagt, die Vorhänge sind hässlich und dann erwartet sie von ihrem Partner, dass er dann aber losgeht, die neu kauft oder im Zweifel sie kauft die, aber er bohrt sie dann an, bringt sie an, macht und tut. Das ist bei uns ja nun mal nicht so. Ich mache das in den meisten Fällen alleine oder ich brauche ein bisschen Unterstützung, weil ich irgendwo nicht ankomme oder so.
Ja, oder weil du mit der Kreissäge, in unserer Handkreissäge einfach so auf dem Boden rumsägen wolltest.
Ja, und dafür brauchte ich keine Unterstützung, habe ich schon oft gemacht.
Ja, das ist aber voll gefährlich. Das kann ich nicht zulassen.
Okay, da kann ich aber nichts für.
Ja, du riskierst dein Leben und dass es scheiße aussieht.
Also es ist ein Unterschied, ob man jemanden dann noch mit da ja. rein mitzieht, finde ich, oder ob man es dann selber macht, aber also, wie gehen wir damit um?
Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht genau. Ich mache nichts bewusst. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber keine Ahnung. Wenn du halt sagst, du willst das machen, dann naja, sagst du.
Naja, zum Beispiel
du, dann
Thema Sauberkeit. Das ist ja im Grunde die gleiche Diskussion. Da sagst du ja auch oft, ja, mir ist es halt nicht so wichtig.
Ja. Ja, und dann haben wir ja schon ein großes Problem.
Wer ist denn da deiner Meinung nach im Recht oder Unrecht? Weil das war ja die Frage.
Ja, das
Wer
ist
hat mehr da, Recht?
Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht beantworten. Ich würde sagen, man muss irgendwo die Mitte finden. Und
mit welcher Begründung?
Naja, weil Man kann natürlich sagen, man achtet darauf, dass wenn jemand, dass man immer die höheren Ansprüche nimmt und das gleicht sich vielleicht auf alle Lebensbereiche aus. Es gleicht sich aus, ja. So kann man das angehen und das heißt, okay, bei der Sauberkeit gehe ich mit dir mit und putz halt oder saug halt jeden Tag, weil es dir wichtig ist. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist.
Du meinst, dass du zum Beispiel im Bereich Kochen hohe Ansprüche hättest und ich im Bereich Haushalt und dann ja. Quasi geht man immer mit dem höheren Anspruch damit quasi so?
Ja, weil zum Beispiel, ja, weil ich schon finde, wenn es jemand findet, dass es dreckig ist, wenn du dich unwohl fühlt damit, das ist schon was, worauf man Rücksicht nehmen sollte. Und ja, aber gleichzeitig sage ich mir auch so, ja, warum soll ich jetzt jeden Tag saugen? So, eigentlich reicht doch alle 2 Tage.
Warum?
Weil ich finde, dass sich nicht innerhalb von einem Tag so viel Dreck ansammelt.
Aber du kannst ja durchaus den Unterschied erkennen zwischen da liegen Wollmäuse und da liegen keine Wollmäuse.
Richtig, da liegen die halt, die tun mir ja nichts.
Ist ja dann objektiv nicht sauber.
Ja, aber objektiv müsstest du dann auch am Ende jeden Tages einmal wischen.
Okay,
weil was sonst ist ja nur der. Sonst ist ja nur ist der.
Warum ist es. Wie soll die Person, die den höheren Anspruch hat, damit umgehen, wenn wir jetzt da zum Beispiel sagen würden, okay, dann putzen wir nicht so oft? Also inwieweit ist das ein Kompromiss oder fair gegenüber der Person, die dann ja bei jedem Tag sich daran stört oder sich unwohl fühlt? Oder in dem Fall eine Hochzeitstorte hat, die ihr nicht gefällt? Ist es ein Kompromiss? Weil, was es nämlich ja überhaupt nicht mit einbezieht, diese Art von Denke. Das klingt so einfach. Ja, mir ist es halt nicht wichtig, ich brauche das nicht so doll. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es in der Realität eigentlich in fast allen Fällen so, dass dieser Aspekt, nämlich mir ist es nicht so wichtig, ich sehe den Dreck nicht oder ich sehe das nicht, wie die Hochzeitstorte aussieht, ein Männerargument. Dann wird da ganz schnell eine misogyne Geschichte draus gesellschaftlich betrachtet oder von außen bewertet, indem dann, wenn das zum Beispiel andere mitbekommen, gesagt wird, ja, sie hat einen Putzfimmel, ja, sie ist eine Bridezilla, bla bla bla. Also es wird ja ganz schnell so fast schon pathologisiert als, naja, die Alte hat halt einen Schuss. Es fragt ja dann niemand wirklich und will wirklich wissen, okay, wie dreckig ist es denn bei euch? Sondern das wird dann erzählt als so eine, ja, haha, die hat einen Putzfimmel, ja, haha, die kann es nicht ertragen, wenn es dreckig ist. Aber so, es geht ja nicht um sterile Reinlichkeit, sondern es geht ja dann wirklich darum, dass bei uns sonst Wollmäuse rumfliegen.
Ja, aber nicht nach einem Tag.
Doch.
Nein.
Und
du saugst ja auch nicht jeden Tag.
Das ist das eine.
Und vor allem bei dir ist es
ja auch so. Ja, und das sieht man ja auch.
Ja, aber du läufst dann mit deinen Straßenschuhen mit Rollsplitt und Schnee dran durch die halbe Wohnung.
Ja, aber
gleichzeitig, wo du sagst, es muss 2x am Tag gesaugt werden.
Das sag ich auch gar überhaupt nicht. Guck, das ist auch schon mal nicht wahr.
Du also, sagst, wenn ich mich dann sage, ja, aber wenn ich man muss doch noch jeden Tag saugen, dann sagst du, ja, manchmal sauge ich 2x. Ja, ja, okay, aber
habe ich gesagt, dass ich das muss? Oder habe ich gesagt, dass du das musst? Nein, guck, das ist ja schon was? Die Erzählung, das Narrativ.
Nein, aber wenn ich das nicht mache, dann ist es ja, dann berücksichtige ich ja nicht deine Wünsche.
Nee, das stimmt ja nicht. Ich habe ja.
Hä? Doch?
Nein.
Du sagst.
Ich habe ja nie gesagt, ich möchte, dass du 2x am Tag sagst.
Nein, aber du machst es ja.
Ja.
Und wenn ich das nicht mache, beteilige ich mich ja nicht gleichwertig an deinem Wunsch danach, wie es hier in der Wohnung aussehen soll, damit du dich wohlfühlst. Das ist ja das Gleiche, wie wenn du auf dem Sofa sitzt und ich die Küche aufräume und gekocht habe und gemacht habe. Dann hast du ja auch ein schlechtes Gefühl dabei.
Nö.
Stimmt nicht. Stimmt nicht.
Dann ja, kommt drauf an, nicht. Aber wenn es so abgesprochen ist, finde ich
halt, ja, wenn es abgesprochen ist, aber wenn das zum Muster wird und ich regelmäßig das mache, jeden Tag koche ich und räume danach alleine die Küche auf, während du auf dem Sofa sitzt.
Mhm. Dann wird doch jedes Mal einfacher dann, weil es ja immer mehr so abgesprochen ist.
Nee, es ist ja nicht abgesprochen, sondern du kümmerst dich halt nicht. Du machst es halt nicht. Weil du sagst, die Küche können wir auch morgen aufräumen oder du sagst, wir müssen ja nicht unbedingt kochen. Das ist doch das Gleiche, wie wenn ich sage, nee, mir ist es nicht so wichtig, dass sie jeden Tag 1 oder 2x gesaugt wird. Das ist doch genau die gleiche Geschichte.
Ich vertrete ja auch die Ansicht. Also erstmal wollte ich sagen, dass die Geschichten, die darum gesponnen werden, ganz oft extrem misogyn sind.
Ja.
Das ist das Erste. Dann
widerspreche ich dir auch gar nicht.
Wird auch nicht berücksichtigt, warum in vielen Fällen der Mann diesen fehlenden Anspruch hat. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Nämlich, warum ist ihm egal, wie die Hochzeitstorte aussieht? Ja, weil erstmal ist er mit der Erfahrung aufgewachsen, dass sie am Ende gut aussehen wird, weil sich immer jemand anders darum kümmert. Und weil ihm die Ästhetisierung von Dingen aberzogen wurde, weil das als so eine Art unmännlich empfunden wird oder was auch immer. Also es ist ja offensichtlich nicht genetisch bedingt, dass Männer keinen Geschmack haben oder dass ihnen alles egal ist oder was auch immer. Oder dass sie nicht auch für ein gutes Frühstück sorgen können. Weil andersrum will ich mal Typen sehen, die normalerweise jeden Sonntag ein schönes Frühstück vorgesetzt bekommen, die dann plötzlich jeden Sonntag nur noch so trockenes Knäckebrot essen. Und sich dann wundern, hä, wo ist das denn hin? Ja, wenn du dich nicht selber kümmerst oder wenn du immer behauptest, es wäre dir egal. So, die gucken sich dann schon um. So, das ist die eine Seite der Argumentation. Und die andere, und das finde ich viel entscheidender, ist, man lebt in einer Partnerschaft. Du liebst diesen Menschen. Du möchtest, dass es ihm gut geht.
Mhm.
Warum? Warum zur Hölle? Sollte man dann nicht the bare minimum oder manchmal auch ein bisschen darüber tun, damit der andere glücklich und zufrieden ist? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir die misogyne Unterhaltung dann nämlich rauskreuzen, ist der Fall, dass ein Partner eine wirklich völlig überzogene Vorstellung hat von, was haben wir zum Frühstück da, wie sieht die Hochzeitstorte aus, ist die Wohnung geputzt? Ja, extrem selten. Also ich kenne kein einziges Paar, in dem einer von beiden eine massiv gesteigerte Erwartungshaltung an irgendwas hat. Wo man sagen kann, okay, das ist nicht reasonable, sich so zu verhalten. Das ist zwanghaft oder das ist, keine Ahnung. Und dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, der dafür spricht, nicht dann diesem Anspruch gerecht werden zu wollen und zu sagen, ja, okay, dann putzen wir so, dass es dir hier gefällt. Dann machen wir die Torte so, dass es dir hier gefällt. Warum sollte man nicht wollen, dass sein Partner oder seine Partnerin zufrieden und glücklich ist? Das ist mir ein Rätsel. Meiner Meinung nach ist das Faulheit und Arschlochverhalten.
Dann kannst du ja mal erzählen, wie lange es gedauert hat, bis du die Dusche ordentlich abziehst.
Richtig, das war ja aber auch Faulheit und Arschlochverhalten von mir.
Ja, nein.
Mir ist es egal. Ich finde das unwürdig, nackt zu hocken, um was abzuziehen. Und ich habe deine Bedürfnisse oder deinen Wunsch danach nicht ernst genug genommen, um es zu ändern. Mir war das egal, wie du dich damit fühlst. Mir war mein eigenes Empfinden wichtiger. Ist doch nicht nett, oder?
Nee, aber dafür sauge ich auch nicht zweimal am Tag.
Ja, aber ich finde...
Das ist ein Give and Take.
Nee, das so ein Aufwiegen von so... Ja, ich nenne dich manchmal Arschloch, ja, aber dafür nenne ich dich Wichse. Also was ist das denn? Man wiegt doch nicht die negativen Sachen auf.
Ja, schon. Warum nicht?
Ich finde, wenn man ja darüber perfekt lachen kann und wenn das einen nicht wirklich stört. Ich finde zum Beispiel, wir haben ja zwei getrennte Bäder. Und ich finde, dein Bad, für meinen Anspruch von Sauberkeit, ist dein Bad eine Güllegrube.
Ja, das musst du auch bei jeder Gelegenheit kommentieren. Und vor allem, wenn andere Leute da sind.
Nee, nicht andere Leute, sondern unsere besten Freunde. Und okay, ja, ich warne meine Mädels davor, bei dir auf Toilette zu gehen, weil ich gehe da nicht gerne auf Klo. So, aber dadurch, dass ich das nicht benutzen muss, dieses Badezimmer, ist es mir nicht so wichtig. Ich leide dann nicht so drunter und mir ist das die Diskussion nicht wert. Und ich finde es auch nicht so massiv respektlos mir gegenüber, eben weil ich dieses Bad nicht nutzen muss. Wenn ich dieses Bad nutzen müsste, dann fände ich es massiv respektlos mir gegenüber, weil du ja offensichtlich weißt, dass ich mich dann unwohl fühle und würde das niemals tolerieren. Und du hast ja offensichtlich mit der Dusche nicht so ein wahnsinniges Problem gehabt, weil du hast mich jetzt nie zur Seite genommen und mal ernsthaft mit mir geredet und gesagt, hey, ich finde das wirklich blöd, dass du das nicht abziehst, bla 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 bla, sondern du hast dann halt so manchmal so kleine Spitzen gemacht oder sowas.
Wenn ihr meine Augen sehen könnt, die sind ja weit aufgerissen. Vanessa erzählt Riesenquatsch. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde sie auch die Duscharmatur abwischen. Hat sie noch nie gemacht.
Ja, aber wie hoch ist der Leidensdruck für dich dadurch? Und ich habe mich ja schon massiv verbessert, oder?
Ja.
Und das ist halt vor allem der Unterschied. Es geht ja.
Du ziehst jetzt in 80% der Fälle die Scheibe ab. Was trotzdem,
das ist eine Beschreibung um 80%.
Trotzdem hast du die Dreistigkeit, deine Zähne zu putzen in der Dusche, mhm, und dann die Zahnpasta-versiffte Zahnbürste auf die Chromarmatur zu stellen und das einziehen zu lassen.
Ja.
Das ist ein massiver Mittelfinger an die Person, die die Dusche sauber hinterlässt oder putzt.
Korrekt, aber...
Nee, nicht aber.
Nee, ich wollte sagen, ich diskutiere auch null darum.
Ja, aber du machst es, ja, aber du machst es ja weiterhin.
Ja, weil, und das weißt du ja auch, mir fällt es extrem schwer, daran zu denken.
Das ist nicht so
richtig
schwer.
Oft, doch, mit ADHS ist das schwer, weil in dem Moment, wo ich die Dusche ausmache, bin ich schon 5 Gedanken weiter. Es fällt mir auch schwer,
ja, aber dann ist, das bist Klopapier ja, dann, zu wechseln. Dann, bevor du in die Dusche gehst, dann bist du ja 5 Schritte weiter und dann bist du ja schon, bevor du in die Dusche gehst, bei dem Schritt, die Zahnbürste danach wegzunehmen.
Das ergibt null Sinn, weil in dem Moment, wo ich sie da hinstelle, ist ja schon vergessen, dass sie da steht.
Ja, aber du weißt ja, dass du sie da hinstellen wirst, sobald du die Zahnbürste benutzt.
Ja, und ich kann dich ja nicht verhindern. Was ist das für ein unsinniges Gedankenspiel?
Unsinniges Gedankenspiel, hallo.
Ich vergesse es
hallo,
einfach.
Hallo, erstmal dein Ton. Bist du doof? Ich kann es nicht wissen, wie es in deinem Kopf aussieht, wenn du sagst,
mach doch keine Annahmen darüber.
Ja, aber du hast doch gerade eben, ich muss doch mit dem arbeiten, was du mir gibst. Und du gibst mir gerade, ich bin 5 Schritte weiter. Das heißt, wenn ich 5 Schritte abziehe, müsstest du ja an dem Punkt sein.
Aber in dem
können.
Moment, wo ich bei dem 5. Schritt ankomme, habe ich den doch schon wieder vergessen.
Okay, weiß ich ja nicht. Du musst mir ja nicht sagen, dass ich unsinnig und dumm bin.
Du bist doch Psychologe.
Ja, aber trotzdem kann ich ja nicht in deinen Kopf reingucken.
Naja. Es geht doch... Ich habe ja schon gesagt, dass das Scheißverhalten ist. Und dass es mir nicht wichtig ist, wie du dich dabei fühlst. Das ist doch genau die Diskussion. Es ging doch darum, dass die Nachricht danach gefragt hat, wer hat recht und bin ich das Arschloch quasi.
Ja, das ist...
Und meine Antwort darauf ist immer, nein, die Person ist das Arschloch, die diese Erwartung Erhaltung sich erfüllen will. Außer, reden wir jetzt zum Beispiel von der Hochzeitstorte, sie möchte für 1.000 Euro eine Torte und er hat valide Argumente, die dagegen sprechen. Sagt, wir können es uns nicht leisten oder dann müssen wir krasse Abstriche machen. Oder er kann begründen, warum er findet, dass eine weniger aufwendige Torte genauso schön ist, kann sie vielleicht überzeugen, was auch immer. Das ist was komplett anderes. Es gibt kein valides Argument dafür, Wollmäuse rumliegen zu lassen. Außer, es ist mir egal. Und es ist mir egal, ist dann meiner Meinung nach Arschlochverhalten gegenüber den Empfindungen seiner Partnerperson. Und das...
Ja, momentan finde ich ganz schön viele Wollmäuse, Vanessa.
Ja, weil momentan ist mir nicht so wichtig. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, noch nie mit dir darüber diskutiert. In deinem Bad gibt es ja noch mal ganz andere Probleme als Wollmäuse. Die sage ich zum Beispiel meistens weg bei dir. Aber ich finde, ich würde niemals in einer Partnerschaft langfristig bleiben können, in denen es ganz, ganz viele von diesen Themen gibt von... Mir egal, ist mir nicht wichtig, wir können meinetwegen auch trockenes Brot essen, blablabla. Das finde ich massiv respektlos.
Ja, ich finde das auch, mit der Einschränkung, dass man da schon auch ein Punktesystem machen kann. Das heißt, wenn du weiterhin deine dreckige Zahnbürste auf meine Chromarmatur stellst.
Genau genommen ist es meine Chromarmatur. Ne?
Genau genommen ist es deine Wohnung, dann kannst du auch die ganze Wohnung putzen. Jeder putzt seinen Teil. Ja, okay, bleib ich halt draußen. Das ist ein dummes Argument. Also, solange du das machst, regelmäßig, da werde ich mir überlegen, was ich nicht mehr mache.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt...
Weil, man muss dazu sagen, ich sauge hier jeden Tag, Vanessa.
Ja,
mehrfach.
Seit du arbeitslos bist.
Nee,
das ist ja wohl auch das Mindeste.
Nee, das lasse ich so nicht stehen. Das ist auch schon, während ich habe hier nach der Arbeit die ganze Wohnung gesaugt, regelmäßig.
Mit dem Rubrock zählt nicht.
Ja, den darf ich ja nicht benutzen, wenn du in der Nähe bist.
Das nervt ja auch, wenn ich in der Wohnung bin.
Ja, und du bist die ganze Zeit
zu Hause. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte nämlich sagen, wenn du jetzt
also,
geputzt,
ich wollte
wenn du die
sagen,
Dusche geputzt
nein,
hast.
Nein, mein Punkt ist ja jetzt erstmal so, dass man kann da so give and take, wenn das abgesprochen ist. So, du machst meine Chromarmatur hässlich und dafür sauge ich nicht jede hinterletzte Ecke jeden Tag zweimal.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Das finde ich auch. Ich finde, wenn das so eine Balance hat und wenn beide sich damit nicht unwohl fühlen, ist es okay. Es ist ja normal, dass man nicht alles genauso macht, wie der Partner es gerne hätte oder dass man nicht immer die gleiche Meinung zu Dingen hat oder sowas. Und
aber
so
zum Beispiel
ich
dieses
sagen,
klassische Argument, ich putze das Bad erst gar nicht, weil meine Frau ist eh damit unzufrieden, die muss ja eh danach nochmal drüber putzen. Das ja, ist halt auch...
Also das ist komplett Arsch. Das ist wirklich peinliches Argument hoch 1.000.
Aber nochmal Thema Hochzeitstorte, wir hatten ja auch keine.
Wir hatten auch keine, weil es uns beiden nicht wichtig war. Aber was wollte ich sagen? Jetzt hast du mich durcheinander gemacht. Mann.
So, ich wollte, das ist halt einfach meine Aura.
Dein Gesicht ist das.
Nee.
Wieso? Das ist so schön. Dann bringt mich das durcheinander, dann fange ich an zu stottern.
Stimmt, deswegen kannst du Stunde 10 hier durchziehen.
Ich könnte auch einen Solo-Podcast machen. Stunde 10.
Ja, das.
Dich quatschen. Das ist mein Special Talent. Das ist das lustig. Nervt.
Hm? Was?
Das ist witzig. Alles, was du an mir liebst, magst, hast du auch gleichermaßen. Ich bin richtig deine Hassliebe.
Deswegen funktioniert es ja auch.
Gleichfalls. Nein, ich wollte sagen, dass... oh Mann, ich hatte so einen guten Abschlussargument. Ich wollte damit so richtig abrappen, unsere Folge.
Also, wir haben darüber gesprochen, dass man sich wohlfühlen muss und wenn man das 1:1 geben kann, dann ist okay. Aber man muss sich, es ist Arschlochverhalten, wenn man das in vielen Facetten macht.
Genau, also genau, in der Nachricht wurde ja quasi klar, dass es sehr oft ihre, also dass sie quasi schon den Stempel hat als diejenige, die immer hohe Erwartungen hat und ihr Partner den Stempel von laid back und
das ist nicht so wichtig.
So, und ich finde, dem zugrunde liegen misogyne, liegt eine misogyne Sozialisation. Also auch von sich selber zu, das negativ zu frame, ich habe immer so hohe An- oder ich habe zu hohe Ansprüche. Ich kenne wenig Frauen, die zu hohe Ansprüche haben, wo man wirklich sagt, okay, wer soll das denn erfüllen? Die Ansprüche, die meine Freundinnen haben oder die auch ich habe, das sind alles Ansprüche, die alle meine Freundinnen erfüllen würden. Niemals, außer, wenn ich mit meinen Mädels eine Woche in einem Haus wohne, hätten wir eine Diskussion darüber, ob das Bad richtig gesäubert oder nicht gesäubert ist, weil wir alle den gleichen Anspruch haben.
Außer eine. Und die will, dass man den Boden abzieht mit dem Duschabzieher. Und das ist wirklich bodenlos. Das geht nicht.
Ja, aber guck mal, wenn du jetzt mit der zusammen bist.
Dann?
Und das ist halt ihr kleiner Quirk. Tut dir das jetzt weh, die also würde einem das wehtun, den Boden abzuziehen von der Dusche, damit deine Partnerin glücklich ist? Nein, mach's doch einfach. Das ist doch die einfachste Art, seinem Partner zu sagen, ich sehe dich, ich liebe dich, ich tue Dinge für dich, die mich auch manchmal in eine Inconvenient-Situation bringen.
Ja.
Also so jemanden
wie,
immer
so,
nur...
So wie ihr Partner, der sich manchmal in die Badewanne legte und sich da abspült.
Damit er das nicht abziehen muss. Nicht machen muss. Ja, aber ist doch, also... Wer nur liebt bis zu dem Grad, in dem es für einen selber angenehm ist, was ist das denn? Das ist doch keine Beziehung. Deine Freundin ist nicht deine Dienstleisterin. Und wie gesagt, ich glaube, ich behaupte es einfach mal, es gibt einfach kein Paar, in dem kategorisch sie diejenige mit zu hohen Ansprüchen ist und er der lustige, laidback, laissez-faire-Typ, bei dem alle sagen, ach du Armer, du hast auch echt nicht leicht. Halt die Fresse. Er hat's leicht, weil er nämlich nie irgendwas macht. So einfach.
So.
Und auch einfach massiv unmännlich. Also es ist kein...
Kein Providen, wenn man nicht mal auf ein schönes Sonntagsfrühstück hinkriegt.
Nee, und es ist kein...
Weil es ist nicht so schwer, sich die drei Sachen zu merken, die die Partnerin morgens gerne auf ihr Brot schmiert oder auf ihr Brötchen am Sonntag oder whatever. Vielleicht mag sie ja auch am Wochenende Schwarzbrot essen.
Oder selbstgebackenes.
Oder selbstgebackenes Brot. Da kann man auch mal eine halbe Stunde früher aufstehen und mal eine Backmischung fertig machen oder selber zusammenmischen. Aber es gibt eine Backmischung, das ist wirklich nicht so schwer. Dann besorgt man den Frischkäse, den sie gern mag und die Marmelade, die sie gern mag und dazu noch den Käse oder... Keine Ahnung, sorgt dafür, dass immer genügend Nespresso-Kapseln da sind von ihrer Lieblingssorte. Das sind jetzt wirklich nur 5 Sachen, die man da besorgen muss. Und das kann man Freitag nach der Arbeit noch schnell machen. So, oder Samstag nach dem Fußball.
So. Auch wenn es einem selber nicht so wichtig ist. Weil dann bricht man sich keinen Zacken aus der Krone.
Und sondern man sorgt dafür, dass die Partnerin glücklich ist und dann ist man am Ende auch wahrscheinlich glücklicher. Man kriegt vielleicht mal was zurück dafür.
Ein Blowjob? Ist das hier eine Transaktion? Muss ich dir sexuelle Dienstleistungen erbringen, damit du nett zu mir bist?
Wenn du möchtest, gerne.
Sind wir wieder bei der Sorority-Geschichte.
Wieso das denn?
Bin ich deine Dienstleisterin? Bin ich nur ein Wessel für deine Needs?
Ich bin ein Wessel für deine Needs.
Inwiefern?
In allen Fernungen. Nah und weit.
Nicht Fernung, Fällen.
Hm? In welchen Fällen? Also, ja.
Du musst auch sagen.
In allen.
Wie?
Wie?
Wo bist du denn mein Dienstleister?
Als ich hier letztens in Unterhose bohren musste.
Niemand kann was dafür, dass du in Strumpfhose durch die Wohnung läufst.
Ich war zum Fahrradfahren verabredet, dann habe ich eine Strumpfhose an, ist ja klar.
Ja, ich wollte vielleicht mal einen knackigen Bauarbeiterhintern beobachten, wie er ordentlich bei mir was bohrt.
In meiner Radunterhose. Fand's geil. Ich habe die noch nicht gewaschen, kannst dran schnüffeln, wenn du magst.
Danke, ich glaube, wir beenden den Podcast an dieser Stelle.
Okay, Nöken in the Köken.
Tschüss.